Ja, ihr Lieben, könnt ihr noch? Normalerweise ist das jetzt so die Zeit, 11 Uhr, wo ich immer Gott frage, ob meine Predigt überhaupt noch dran ist. Und ja, Inge hat ja schon eingeleitet und uns ein Stück weit in die Freiheit geführt. Und wenn wir jetzt von Indien gehört haben, das hört sich ja auch alles so frei an. Aber das ist ja beileibe nicht so frei. Da nehmen sich Menschen auch die Freiheit in Jesus Christus, um ihn zu verherrlichen, um sein Reich real werden zu lassen dort, obwohl sie durchaus auch in Bedrängnis geraten sind und das Land ja nicht wirklich religiös oder politisch frei ist, sondern ganz im Gegenteil, das, was wir erleben, ist dort nicht so dran. Ja, Freiheit war das Thema, auf das ich mich eingerichtet hatte, gedanklich und schon einige Vorgedanken gemacht hatte. Und dann rief mich Guido an. Wir waren ja die letzte Zeit nun wirklich lange da. Ich glaube, seit 6 Wochen bin ich das erste Mal oder sind wir das erste Mal wieder hier, weil bei uns Ausnahmezustand war. Helga hat ein bisschen berichtet, ich lasse die Details jetzt weg, aber Katja, ich kann gut nachvollziehen, meine Mutter ist 96 und Details brauchen wir. Wir verstehen uns. Und wie man feststellt, sterben ist nicht so schnell. Meine Schwester aus Australien ist extra angereist. Meine Mutter hat sich entschuldigt, dass sie nun unverrichteter Dinge wieder abreisen muss. Insofern war es eine besondere Zeit und wir leben jetzt in einer neuen Phase, wo sich ein Zustand verstetigt hat und wir versuchen, damit klarzukommen. Auch in Freiheit. Und dann hat aber Guido mir erzählt, was hier letzten Sonntag war, also vorletzten, und Toni eben auch nochmal gesprochen hat, das ganze Thema Fasten einen ganz, ganz hohen und wichtigen Stellenwert nochmal hier vor Ostern hat in der Gemeinde und das Fragen nach Gottes Stimme und nach seinem Reden auch für jeden Einzelnen und für die Gemeinde insgesamt. Hat ein bisschen meine Weiche etwas umgelenkt. Und ich habe mich so gefragt, wie kann ich jetzt den Link hinkriegen von der Freiheit zum Fasten? Beides fängt mit F an, aber ist irgendwie doch anders. Ich bin erstmal trotzdem bei der Freiheit und im Einstieg bei der Freiheit geblieben, um sozusagen themengerecht auch dann darauf einzugehen, wie es auf der Agenda steht. Und habe dann doch, glaube ich, einen guten Zusammenhang gefunden. Aber wenn wir über Freiheit reden, Freedom, Libertà, Freiheit, ach, man könnte sie in allen Sprachen ausdrücken, es würde immer schön klingen. Wie viele Lieder wurden schon gesungen und einige wurden schon zitiert und ich habe auch noch ein bisschen was zu liefern. Also wir alle wissen ja noch, wie Peter Maffay mit seiner nasalen Stimme, Freiheit, die ich meine, wie ein neuer Tag. Freiheit, die ich meine, was man wirklich mag. Frieden, den ich meine, ist ohne blinde Wut. Liebe, die ich meine, ist viel Gefühl und Mut. Oder Mario Müller-Westerhagen, der schmachtend sehnsuchtsvoll singt. Freiheit ist die einzige, die fehlt. Und ein ganz neues Lied von Oliver Petzokat. Hey, Freiheit, singt er. Hey, Freiheit, was habe ich dich vermisst? Da, wo gestern dunkel war, brennt heute wieder Licht. Hab fast vergessen, wie das mit dir so ist. Die Welt ist trist und so farblos ohne dich. Also Freiheit kannst du eigentlich durch dieses ganze, durch alle Generationen und alle Epochen, immer wieder wurde die Freiheit besungen. Sie war umkämpft, sie war umstritten, für sie wurde sich eingesetzt. Viele Menschen sind dafür gestorben. Ja, wir alle wünschen uns Freiheit. Es ist eine Freiheit, die so in uns steckt von Kindesbeinen an. Und wir wissen auch, wie Kinder schon nach Freiheit und Freiheit ringen und kämpfen und wie wir Eltern manchmal uns unserer Freiheit beraubt sehen, weil unsere Kinder so viel Freiheit wollen. Die Sehnsucht der Freiheit, die steckt tief in unserer DNA. Freiheit ist so etwas wie ein Sehnsuchtswort für uns. Und es macht Freude, von der Freiheit zu sprechen, wie ihr gerade seht. Es macht Freude, für sie einzustehen. Es macht Freude, sie zu erleben. Freiheit heißt Unabhängigkeit und das lieben wir doch. Und oft sind wir uns gar nicht der Freiheiten bewusst, in denen wir uns bewegen. Wir haben das besondere Vorrecht, in Deutschland in einem Rechtsstaat zu leben und in einer Freiheit, in der Freiheit, Religionsfreiheit, in der Freiheit unseres Glaubens leben zu dürfen. Freiheit, die andere nicht haben. Bei uns wird niemand verfolgt aufgrund seines Glaubens oder weil er sich die Freiheit seines Glaubens nimmt. Wir müssen nicht Angst haben, wenn wir auf die Trauerfeier von Nawalny gehen und ein paar Nelken hochhalten. Was für eine Welt, in der wir leben. Lass uns mal die nächste Folie machen. Wir aber als Christen haben aber noch einen ganz anderen Ort der Freiheit. Die Freiheit des Glaubens. Die Freiheit in Christus. Die selbst in Gefangenschaft frei macht. Im Galater 5,1, ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und diese Sklaverei, die kann ja unterschiedlicher Natur sein. Wenn wir das Wort Sklaverei hören, dann denken wir an Baumwollfelder oder an irgendwelche Nähmaschinenwerke oder Fabriken in Bangladesch oder sonst wo. Aber die Sklaverei, die kann auch in uns sein. Die Unfreiheit kann auch in uns leben. Wenn wir in der Bibel von Sklaverei reden, können wir es auch geistlich lesen, selbst wenn dort vielleicht Beispiele existieren. Ich komme nachher auf eins, die mehr auf die Sklaverei vielleicht, die menschliche Sklaverei aus ist, aber es gibt auch die geistliche Sklaverei. Und ich weiß, wovon ich rede, denn ich komme aus einer sehr engen religiösen Prägung und ich weiß, wovon ich rede, weil ich erlebe gerade, wir meinten die letzten Stunden mit meiner Mutter, aber ich weiß nicht, vielleicht sind es die letzten Tage, die letzten Wochen, die letzten Monate und ich erlebe geistliche Unfreiheit und sie schmerzt mich zutiefst. Und manchmal frage ich mich, lebt sie noch, um in Freiheit zu kommen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Galater 5, 13 bis 15, ich lese weiter, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer von dem anderen aufgefressen. So die Botschaft an die Galater und die Botschaft, die wir auch heute an uns nehmen können. Aber selbst Immanuel Kant ist ein Mensch, der sagt, man ist dann frei, der Mensch ist dann frei, wenn er das tut, was vernünftig ist und eben nicht einfach seinem Treiben und Launen folgt. Sein sogenannter kategorischer Imperativ lautet dementsprechend, handele so, dass die Maxime deiner Handlung jederzeit zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung gemacht werden kann. Also demnach ist der Mensch frei, der seinen eigenen Willen zugunsten der anderen zurückstellt. Und einen Blick dafür hat, was der Allgemeinheit, was der Gemeinschaft gut tut und was vernünftig ist. Also eigentlich eine sehr christliche Grundlage, oder? Auch wenn wir wissen aus der Geschichte, dass Immanuel Kant wohl eher kein Christ war. Und hier möchte ich nun einen Sprung wagen mit euch, zum Bezug zum Fasten. Und zwar deshalb, weil das Fasten, nicht weil es so logisch ist, sondern weil es so aktuell ist. Weil das Fasten eben ein konkretes Thema für uns zurzeit ist. Wir gehen auf Ostern zu. Wir haben eine Fastenzeit in der Gemeinde ausgerufen. Das Thema ist präsent. Und ich möchte euch dazu, wie ich finde, ein sehr mächtiges, aber auch sehr eindringliches Wort, das Gott an sein Volk richtet, vorlesen, in dem sich Freiheit und Fasten miteinander verbindet. Vielleicht die nächste Folie, Kitty. Geschrieben in Jesaja 58, lese Verse 3 bis 10 aus der Hoffnung für alle. Das Volk Israel murrt und wirft Gott vor. Warum siehst du es nicht, dass wir fasten? Wir plagen uns und du scheinst es nicht mal zu merken. Und Gott antwortet darauf durch Jesaja: Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit der rohen Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm eure Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht über eure Dunkelheit, dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allen Nöten. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Ich denke, das Wort spricht für sich. Und ich entdecke darin, ja klar, eine scharfe Ermahnung, aber auch eine großartige Perspektive. Nämlich eine übernatürliche Freiheit. Die Abschaffung von Unterdrückung und Sklaverei. Und ich komme zurück, Sklaverei auch in unserem Verständnis zu sehen, dass es nicht nur um die äußere, sondern auch um die innere Sklaverei gehen kann. Und die Chance, in ein neues Leben, in eine neue Sicht eintreten zu können. Vielleicht die nächste Folie, bitte. Ja, und Toni, du hattest ja schon die Gemeinde uns in dieses Thema des Fastens hineingeführt und auch die vier Fragen, die sozusagen auf der Agenda stehen für uns im Gebet zu bewegen und auszutauschen, Gott zu fragen, stehen an. Christus ist deshalb für alle gestorben, damit wir nicht mehr für uns selber leben. Unser Leben gehört nicht mehr uns, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Was nun können Sie dieses Wort mit Freiheit zu tun haben? Mit der Freiheit, durch die wir in Christus befreit sind und mit der Freiheit, zu der wir in Christus berufen sind. Ich möchte das an von mir jüngst Erlebtem festmachen. Und zwar nicht, um mich selbst hier in den Mittelpunkt zu stellen, sondern einfach als ermutigendes Zeugnis. Und ich möchte damit dann auch die Predigt schließen, aber ich möchte gleichzeitig auch damit auf die vier Punkte, auf die ich jetzt nicht hier weiter eingehe, sondern sie einfach nur mal zur Erinnerung noch hier an die Wand geworfen habe, gehe ich damit direkt oder indirekt auch ein, weil sie mich alle unmittelbar auch mit berührt haben. Und der Kern hat eine Rolle gespielt, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Es geht eben genau in diese gleiche Richtung. Es ging mir um ein fastendes Beten, das Hören und Warten auf das Reden Gottes. Alles vor ihm hinzulegen und darauf zu hoffen, dass ich in eine neue Klarheit komme. Es gab damals verschiedene Optionen, wo ich hätte Weichen stellen können oder auch müssen. Und es war klar, ich musste Entscheidungen treffen, weil es darum ging, die Entscheidung so oder so zu treffen, aber nicht, jetzt warte ich mal, ob Gott mir sagt, ich muss eine Entscheidung treffen. Es war genau letztes Jahr zu Ostern, punktuell habe ich vielleicht auch mal schon was angedeutet, aber ich will es jetzt noch mal konkret machen. Genauso wie jetzt, wo es um 40 Tage Fasten geht, habe ich damals mich entschieden, weil ich wusste, ich muss Entscheidungen treffen, 40 Tage zu fasten. Und das bedeutete für mich zunächst einmal konsequent nichts vom Tier, Daniel fasten, nichts vom Tier, kein Fleisch, keine Butter, keine Sahne, keine Milch, keine Eier, keine Süßigkeiten. Süßigkeiten kommen nicht vom Tier, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Kein Alkohol, keine Mehlspeisen und so weiter. Und danach 10 Tage keine feste Nahrung mehr. Also 30 plus 10 Tage, nur noch Flüssiges zum Schluss. Warum? Es ging mir um die Haltung, Herr, hier bin ich, was willst du, dass ich tun soll? Was ist richtig für mich? Lass mich das erkennen. Und zum einen, so wie ich die Bibel heute verstehe und wie ich es auch erfahren habe, bin ich davon überzeugt, dass Gott Fasten segnet. Also nicht in so einem fordernden Sinn, sondern einfach in einem erwartenden, in einem hoffenden Sinne und in der Erfahrung, dass Gott Fasten segnet, dass ich etwas Segnendes erfahren werde. Aber zum anderen eben halt, weil ich auch diese Erfahrung schon machen durfte, ist Fasten so etwas, wo ich erlebe eine Freiheit im Denken, und da kommt das Thema Freiheit jetzt schon wieder, eine Freiheit im Denken, eine Freiheit im Geist zu erleben, eine Leichtigkeit und eine Klarheit, die sicherlich auch physisch zu erklären ist, aber für mich eine übernatürliche Dimension hat, eine geistliche Dimension hat, so wie ich sie erfahren habe. Und in dieser Haltung war ich mir klar, du musst fasten. Also du darfst fasten. Und mein Gebet war darauf ausgerichtet, Herr, zeige mir, was für mich richtig ist. Klingt doch eigentlich nicht falsch, wenn man das Gott fragt, oder? Es war aber falsch. Und es ging voll am Ziel vorbei. Nämlich im Gebet war immer wieder dieses Zeige mir her, was für mich richtig ist. Und ich musste nach einiger Zeit, es geschah eigentlich nichts, aber das geschah dann eben doch, aus seinem Wort erkennen, plötzlich kam es mir entgegen, aus seinem Jakobuswort, ich bete völlig falsch. Mein Gebet sollte nicht sein, Herr, zeige mir, was für mich richtig ist. Mein Gebet sollte sein, Herr, zeige mir, was in meinem Leben für dich richtig ist. Es klingt so banal, es klingt so selbstverständlich, es klingt so simpel. Und doch war ich in diese Falle getappt, dass ich mich um meine eigene Achse gedreht habe und nicht Jesus in den Mittelpunkt gestellt habe. Es mag nur so ein feiner Unterschied sein, aber es war der entscheidende Unterschied. Es hat mein Gebet und meine Sicht und meine Haltung in der Zeit meines Fastens nochmal völlig verändert. Und ich merkte, jetzt bin ich am richtigen Ort. Aber da war die halbe Fastenzeit schon vorbei. Und es dauerte und dauerte 40 Tage und Gott redete nicht. Wie gesagt, ich war nicht in der Haltung, dass ich unbedingt erwartete, dass er reden muss. Weil ich fühlte mich auch in der Situation, wir sind reife, erwachsene, souveräne Menschen. Und Gott stellt uns auch in dieses Leben, in dem wir Entscheidungen treffen, und dann treffen wir Entscheidungen. Und das ist nicht irgendwie ein falsches Selbstbewusstsein, sondern das ist reif einfach. Das ist einfach auch dran. Also in dieser Haltung war es nicht so, dass ich gesagt habe, es muss jetzt unbedingt das Reden Gottes und nochmal die ganze Klarheit kommen, und wenn die nicht kommt, dann weiß ich gar nicht mehr weiter. Sondern es war klar, ich wollte eine Entscheidung treffen und ich werde eine Entscheidung treffen oder wir werden gemeinsam Entscheidungen treffen, aber ich wollte sie vor Gott und mit Gott treffen, egal ob er redet oder nicht redet. Und dann Ostersonntag auf Ostersonntagnacht. Plötzlich ein Traum im Halbschlaf, ein Traum, der kein Traum war. Ich konnte es so sehr deutlich als Gottes Reden empfinden, wie man es eigentlich deutlicher nicht kann. Ihr kennt vielleicht solche Situationen, so eine Kairos-Momente, die man ganz alleine mit Gott erlebt, wo man weiß, dass man weiß, dass man weiß, dass man weiß. Und es war so ein Moment. Ich wollte mit Gott in die Firma gehen und ihn fragen, was machen wir denn jetzt mit deiner Firma? Ich konnte machen, was ich wollte. Gott wollte nicht mehr mit mir in die Firma gehen. Die Zeit, wo Gott mich durch die Firma freigesetzt hat, war vorbei. Ich bin 66 Jahre alt. Ich bin offiziell in der Lage, gesetzliche Altersversorgung oder das, was wir als Vorsorge betrieben haben, in Anspruch zu nehmen. Die Zeit der Notwendigkeit, dass Gott mich durch meine Firma oder durch seine Firma freisetzt für sein Reich, war vorbei. Es war aber schwierig. Ich wollte mit ihm in meine Firma gehen. Und wenn wir da einfach nur gefeiert hätten, dass wir jetzt die Firma zumachen, der wollte mit mir nicht in die Firma gehen. Es war nichts zu machen. Dann wollte ich mit Gott in die Vineyard-Bewegung gehen. Und Gott wollte mit mir auch nicht in die Vineyard-Bewegung gehen. Ich war erschüttert. Ich habe daraus nicht empfunden, ich darf nicht mehr in die Firma gehen und das ist jetzt eine IG-Zone. Ich habe auch nicht daraus empfunden, ich darf jetzt nicht mehr in der Vineyard-Bewegung sein und ich wollte mich jetzt gerade hier verabschieden. Das alles habe ich nicht empfunden. Weil es kam dann ein dritter Punkt und der war so mit Deutlichkeit versehen, dass es um eine neue Priorität geht. Dass Gott mich freisetzt. In etwas, was schon vorbereitet war und wo ich auch schon Aktivitäten und Verantwortung übernommen habe und gar nicht unbedingt, indem ich das unbedingt wollte, aber ich habe es schon auch vorher empfunden, dass das ein Weg sein könnte, nämlich die Einheit seiner Kirche, nämlich der ganze Leib Jesu. Etwas, was ja ein Teil der Kultur auch in der Vineyard-Bewegung ist und wir uns ja als Brückenbauer auch als Vineyard verstehen, nämlich nicht unsere eigene Blase leben, sondern wirklich auch die ganze Kirche sehen und in dem Bild der ganzen Kirche uns bewegen und sagen, wir sind nur ein Gemüse in der Suppe. Vielleicht ist es wichtig, dieses Gemüse zu sein, weil die Suppe dann besser schmeckt, aber wir sind nur ein Gemüse in der Suppe. Und in dieser Grundhaltung war sehr deutlich, ich bin ja inzwischen verantwortlich mit Hilmann Krüger zusammen als Sprecher des Christlichen Konvents Deutschland, wo es genau um diese Frage geht, um die ganze Kirche, um den Leib Jesu und auch diesem Gedanken. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit der Formulierung, Gott bereitet seine Braut zu, weil da wird schnell eine Endzeittheologie hinein interpretiert. Das ist nicht das, was ich meine. Ich glaube, es gibt viele Dinge, wo wir Jesus und seinem Gebot folgen können und erstmal dafür sorgen sollten, uns dem zuzuordnen, wo er uns sagt, nämlich zum Beispiel, liebt einander so wie ich euch geliebt habe oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder. Und an einer bestimmten Stelle sagt uns Jesus, euch steht nicht zu, Zeit noch Stunde zu wissen und das nehme ich sehr ernst und sage, es kann sein, dass Jesus morgen kommt, aber es kann auch sein, dass es noch lange dauert. Und deshalb sollten wir so leben, als wenn er morgen kommt, aber nicht nur, als wenn er morgen kommt, sondern es könnte auch sein, dass er noch ein bisschen mehr mit uns vorhat. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war aber sehr klar, die ganze Kirche Jesu und die nächsten 5 Jahre diesem Thema zu widmen. Und das war so deutlich für mich, und ich sage das nicht, um jetzt euch zu sagen, wie deutlich das nun für mich war und jetzt weiß ich endlich Bescheid, sondern ich sage das als Ermutigung, sage das einfach, weil so klares Reden habe ich zwar schon nicht das erste Mal erlebt, aber es ist schon herausragend. Und woraus resultierte das? Es resultierte daraus, dass eben diese Hinwendung zu Gott es mit sich gebracht hat. Helga und ich haben am Ostermorgen zusammengesessen und hatten uns vorher schon auch sehr intensiv ausgetauscht, Dinge vorbereitet, wir waren uns eins. Aber es gab keine Entscheidung, es gab keine Unterschrift, es gab nichts, weil wir haben darauf gewartet, 40 Tage und nicht eine Minute weniger. Und am Ostermorgen, ich weiß noch, ich habe an dem Ostern gepredigt vor einem Jahr, das ist nämlich genau jetzt 12 Monate her, an diesem Ostermorgen saßen Helga und ich zusammen beim Frühstückstisch, ich habe Helga von diesem Traum erzählt, wir haben uns angeguckt und haben uns die Frage gestellt, gibt es jetzt noch irgendeinen Grund, eine Entscheidung nicht zu treffen? Und wir haben an diesem Ostermorgen, bevor wir hier in die Gemeinde gekommen sind, die Entscheidung getroffen, wir machen es jetzt ganz genau so. Und ich habe die Woche darauf alles eingeleitet, was dazu notwendig war, alle Konsequenzen gezogen. Ich weiß, dass ich in der Vineyard-Bewegung keine neuen Verantwortungen mehr annehmen werde. Ich weiß, dass ich in meine Firma, die habe ich runtergefahren, das Büro ist aufgelöst, das Team ist aufgelöst, ich bin nur noch eine One-Man-Show und arbeite von zu Hause aus noch weiter, aber in einem deutlich begrenzten Rahmen. Der Prozess ist noch nicht ganz abgeschlossen, wird im April abgeschlossen sein. Alle Altersversorgungen sind eingeleitet, alle Dinge sind getan, die dazu notwendig sind, um freigesetzt zu sein, unabhängig zu sein von meinem Firmengeschehen und freigesetzt zu sein für das, was Gott noch als nächstes vorbereitet hat. Wir haben so viel Segen darin erlebt. Und was sind nun die Learnings, was sind meine Take-Home-Points sozusagen daraus? Es ging um die Grundsatzfrage für unser Leben, aber vor allem um die Frage, wo mein Platz in seinem Reich ist. Denn mein Leben gehört dir, Jesus, und ich habe verstanden, dass es dabei nicht um mich, sondern um dich, Jesus, geht. Mein Gebet hat eine neue Richtung genommen. Es ging aber auch um die Bereitschaft, für Jesus loslassen zu können. Es ging nicht primär darum, um Neues und unbedingt was Neues zu erfahren, aber es ging um die Bereitschaft, loszulassen und auch Neues, nämlich mit leeren Händen neues Land betreten zu können. Und es hat mir so viel Klarheit gegeben und es gibt mir heute festen Halt, auch wenn ich Entscheidungen zu treffen habe. Es läuft gerade wieder so eine Anfrage und sie wühlt mich sehr auf und sie bewegt mich. Aber es ist ein klares Nein in mir und ich prüfe im Moment, ob Gott vielleicht doch ein Ja dafür hat. Aber ich komme vom Nein, weil ich ja Gott gehört habe. Ja, und loslassen schmerzt manchmal auch. Aber es ist wie ein Befreiungsschmerz und ich komme wieder zur Freiheit. Wenn aus dem Fasten heraus Klarheit entsteht, dann mag das auch schmerzen, aber es löst Freiheit aus. Aus Fasten kann ganz neue Freiheit entstehen. Fasten ist nicht ein Joch, wo wir uns knechten, sondern Fasten ist der Prozess, der Weg hin zu einer neuen Freiheit. Und es hat mir klare Leitlinie eben gegeben, wie ich schon gesagt habe, für die nächsten Jahre meines Lebens. Und was, wie cool ist das denn? Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist richtig cool. Das fühlt sich gut an. Ich habe Gott die Dinge hingelegt, mich nach seiner Stimme ausgestreckt und er hat lange geschwiegen und dann doch so klar zu meinem Herzen gesprochen. Dafür bin ich so dankbar. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn wir uns Gott hinwenden, ihm die Dinge hinlegen, ihm alles hinlegen und sagen, Herr, hier bin ich. Was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, dass dein Knecht tun soll? Er lässt uns nicht im Stich. Und in diesem Sinne würde ich gerne jetzt an den Worship überleiten. Alles legen wir vor dich hin, Gott. Amen.